glaube, ich habe mich auch nicht mal selbst verteidigt, weil ich einfach so, ich war wirklich wie so versteinert. Und dann sind die einfach an mir vorbei in meine Wohnung, ohne zu fragen, ohne irgendwas, sind durch die Tür durch. Und dann war eben schon die erste Frage, ob ich Bargeld hätte und ich soll ihnen jetzt Geld geben.
Herzlich willkommen bei Das wahre Leben. Alle neuen Folgen immer zuerst in ARD Sounds. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Leopold. Leopold lebt als queerer Popsänger, Vocal Coach und Aktivist in Berlin. Als Künstler steht er für Selbstliebe und für Freiheit. Eine Freiheit, die ihm im Mai 2026 geraubt wird, als er sich mit einem Fremden zum Date verabredet, wird Leopold Opfer eines queerfeindlichen Überfalls. Stundenlang wird er in seiner eigenen Wohnung von mehreren Tätern festgehalten und bedroht. Aber erstmal herzlich willkommen, Leopold.
Hallo und guten Tag.
Hallo Leopold und erstmal danke für dein Vertrauen. Leopold, dieser Überfall liegt erst 2 Monate zurück. Wie leicht oder schwer fällt es dir, heute über all das zu reden?
Genau, also es ist noch alles sehr frisch und aufgrund dessen, dass ich jetzt auch schon mehrfach über den Vorfall gesprochen habe, ist es immer wieder präsent auch, aber ich glaube, aufgrund dessen, dass ich schon relativ kurz nach dem Vorfall damit an die Öffentlichkeit gegangen bin oder zumindest das auf meinen Social-Media-Kanälen gepostet habe, da direkt mit FreundInnen drüber gesprochen habe, mit Familie, ist es mir leichter gefallen, darüber zu sprechen, weil es dann doch leider, obwohl man betroffene Person ist, einfach ein sehr, sehr schambehaftetes Thema ist, worüber sich dann die Betroffenen, ja, also nicht trauen, darüber zu sprechen. Und deshalb fällt es mir, glaube ich, leicht, darüber zu sprechen, aber jetzt auch eingangs, als du eben das kurz abgerissen hast, was da passiert, das habe ich auch einfach wieder gemerkt, wie es dann doch auch wieder hochkommt. Also es ist einfach noch lange nicht verarbeitet. Das wird auch einfach noch dauern.
Ich möchte mit dir jetzt auch nicht nur über den Überfall sprechen, sondern natürlich dich auch näher kennenlernen. Ne? Beschreib mal zum Beispiel, wenn du so zurückdenkst, wo bist du aufgewachsen?
Genau, also ich bin in Unterfranken aufgewachsen, in der Nähe von Würzburg, in einem kleinen Dorf. Und bin dort aufgewachsen mit 3 Geschwistern und Eltern eben und hatte da eigentlich eine sehr schöne, unbeschwerte Kindheit, habe aber auch immer wieder gemerkt, dass ich auch einfach anecke, weil ich halt schon immer in irgendeiner Form anders war. Einfach aufgefallen bin. Und
beschreib das mal, in welcher Form hast du das gemerkt und wann hast du das gemerkt?
Was halt ganz, ganz stark aufgefallen ist, ist, dass ich schon immer eine sehr hohe Stimme hatte. Also die hohe Stimme, für die wurde ich früher auch gehänselt als Kind, aber auch als Jugendlicher hatte ich auch immer noch eine sehr hohe Stimme im Vergleich zu anderen. Deswegen sage ich eben anders als andere, weil wir natürlich alle unterschiedlich sind, aber so im Durchschnitt, ne, wie es sonst normalerweise in Anführungszeichen ist, genau. Und eine hohe Stimme hatte ich. Ich habe auch gerne mal längere Haare getragen. Ich habe auch sehr lange Haare gehabt. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr so vorstellen, wenn man jetzt Bilder von mir sieht mit der Glatze. Und ja, einfach so in den Klamotten und ich habe auch gerne mal, wenn ich Bock darauf gehabt habe, bei Fasching oder wenn es Möglichkeiten gab, sich zu verkleiden bei irgendwelchen Geburtstagen oder so, hatte ich auch Lust, mal ein Kleid zu tragen, einfach weil ich halt Lust drauf hatte. Ich habe das auch gar nicht als Kind hinterfragt und musste auch echt sagen, dass da unsere Eltern da auch einfach sehr offen waren und akzeptierend und uns da alle, also alle 4 Kinder, so wie wir waren, so angenommen haben, wie wir sind.
Also von den Eltern immer Unterstützung, höre ich raus, einfach immer Begleitung, aber jeder soll sein Ich auch ausleben können, ne? So das ja, höre ich so als Prämisse raus. Jetzt hast du trotzdem gesagt, du bist angeeckt in einem Nebensatz. Hast du das, wie du bist, denn dann ausgelebt dann mit den Jahren dort vor Ort? Oder hast du manche Dinge zurückgehalten, weil du nicht anecken wolltest? Wie hat sich das abgespielt in diesem Dorf?
Das war einmal spannend für mich zu sehen, weil ich habe auch dann sehr schnell gemerkt und gelernt, es ist egal im Endeffekt, was ich mache, weil ich ecke so oder so an, ich polarisiere eben aufgrund der hohen Stimme oder selbst wenn ich mich auch heteronormativer gekleidet habe, eher wie das für einen Mann irgendwie erwartet wird. Hat es dann trotzdem wieder nicht gepasst, weil also irgendwie haben dann Kinder, also MitschülerInnen oder an sich an der Schule oder auch Leute aus dem Dorf oder wie auch immer, haben dann einfach das gesehen und auch schon schnell gemerkt, dass das irgendwie anders ist so oder dass ich da irgendwie anders bin. Und egal, was ich dann gemacht habe, hat dann nicht ausgereicht oder war dann nicht gut genug oder war dann nicht männlich genug oder wie man das erwarten würde.
Hast du denn außerhalb deiner Familie trotzdem irgendwie Freundschaften gehabt oder so? Gab es da Menschen, mit denen du andocken konntest? Oder war das eher so ein Fremdeln von anderen und nicht so richtig aufgenommen werden?
Genau, also ich hatte hier Freundschaften geschlossen, auch über die Schule. Und ich habe im Nachbarort lange Zeit in einem Kinder- und Jugendchor gesungen und dann auch noch in verschiedenen anderen Projektchor und Ensembles. Und darüber habe ich dann auch viele Freundschaften geschlossen, die bis heute auch noch anhalten, weil die Musik verbindet und das ist dann auch egal, woher man kommt, wie man aussieht, an was man glaubt, wie man liebt, lebt, wie man sich selber identifiziert, da wird man einfach angenommen, weil einfach die Musik uns alle dann verbindet, egal wie wir sind und das ist einfach sehr schön zu sehen.
Du sprichst immer von hier, weil du auch gerade zu Besuch bist bei deinen Eltern, im alten Zuhause sozusagen, ne? Du bist aber andererseits ja irgendwann umgezogen, ne? Erst für deine musikalische Ausbildung nach Dinkelsbühl in Mittelfranken. Dann hast du in Mannheim an der Popakademie studiert und danach hat's dich nach Berlin gezogen. Also die Städte, in denen du gewohnt hast, die sind immer größer geworden.
Ja.
Wie hast du dich verändert auch von Station zu Station? Hat das auch nochmal was mit dir gemacht?
Ja, absolut. Also das Leopold hat sich da auch von Station zu Station immer mehr entwickelt und herauskristallisiert. Also als ich nach Dinkelsbühl gekommen bin, dort habe ich eine zweijährige musikalische Ausbildung gemacht zum, das schimpft sich dann Ensembleleiter in der Popularmusik. Mhm. Und da war für mich schon so eine Station, dass ich mich, weil ich habe mich im Jahr zuvor geoutet bei meinen Eltern, bei meiner Familie, bei meinen FreundInnen hier. Und genau, als ich dann nach Dinkelsbühl gezogen bin, bin ich das erste Mal in einen Raum gekommen, in dem ich schon offen geoutet war. Das war halt lange Zeit davor nicht der Fall. Und dann habe ich das von Anfang an kommuniziert, dass einfach alle sofort Bescheid wissen. Und dann war das klar und dann war das auch kein Thema mehr. Und das war so schön für mich, weil an sich war diese ganze Zeit in Dinkelsbühl und alle Freundinnen und alle, die da mit uns zusammen studiert haben und dort waren, die wissen das auch und kennen auch dieses Gefühl, weil es sehr, sehr behütet ist. Dinkelsbühl, muss man sich vorstellen, das ist eine sehr, sehr romantische Stadt. Das könnte so eine Stadt aus einem Märchen sein. Mhm. Es sind ganz viele Fachwerkhäuser, es sind bunte Häuser, es ist eine Stadtmauer außenherum, Türmchen und so. Also wirklich ganz, ganz süß und wie in so einer Blase. Und wir haben uns da auch wie in so einer Bubble befunden. Und das war sehr behütet und das war dann für mich einfach als kurz vorher geoutete Person einfach dann sehr schön, weil ich mich direkt wohlgefühlt habe und das dann auch für alle klar war so. Und das war schon ein großer Schritt für mich und an sich aber auch für die Musik, dass ich mich dort ausprobieren konnte, noch mehr selber eigene Songs schreiben konnte, an meiner Stimme arbeiten konnte und meine Stimme auch immer mehr noch gefunden habe. Und Mannheim war dann eine Fortführung davon, noch mehr ausprobieren, noch mehr einsteigen. Und dann aber hat sich eben das Musikprojekt Leopold dann immer mehr herauskristallisiert und entwickelt. Und ich probiere jetzt mal aus, noch dazu hohe Schuhe zu tragen. Und ich schminke mich jetzt noch ein bisschen. Und dann wurde das immer mehr und immer mehr. Und auch da wurde man so gefördert, wie man ist. Und das wurde im Gegenteil eigentlich auch noch mehr, also man wurde ermutigt dazu, diesen Weg zu gehen, einfach weil es auch einfach nochmal was anderes ist. Und das hat sich auch dann alles so gefügt und hat sich alles genauso richtig auch angefühlt, so wie sich das entwickelt hat. Und genau, ich war im Endeffekt 2019, war ich dann fertig mit dem Studium, also so gut wie fertig. Und dann kam die Pandemie. Ich habe dann noch ein bisschen in Mannheim gewohnt und bin dann Anfang 2022 bin ich dann nach Berlin gezogen.
Ich habe zu Beginn gesagt, dass du von einem vermeintlichen, also von einem vermeintlichen Date überfallen wurdest, ne? Das hat sich ja schon in Berlin abgespielt. Mal grundsätzlich, warst und bist du denn auf der Suche nach einer Beziehung oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, schon auf jeden Fall. Also immer wieder, wenn ich auch darüber spreche, ist dann die Reaktion häufig die gleiche, dass Leute mir nicht glauben, dass ich auch noch nie in einer Beziehung war.
Mhm. Aber wenn du sagst, so, du hattest noch nie eine Beziehung, welche Vorstellungen verbindest du denn? Welches Bedürfnis hast du, was du mal erleben möchtest in so einer Beziehung?
Ankommen und einfach eine Konstante, dass man nach Hause kommt und dann muss man nicht nochmal irgendwie überlegen oder nochmal irgendwie, sondern da ist dann einfach irgendwie eine Person, die einfach da ist so und die aber das auch versteht, was ich mache. Also ja. Ich glaube, das muss man auch mögen, mit jemandem zusammen zu sein, der selbstständig ist und gerade halt vor allem auch in unserer Branche, in der Musikbranche, im Künstler-Dasein, das muss man auch mögen. Da bin ich mir auch dessen darüber ganz bewusst und das muss man aber auch verstehen können, genau.
Dann nähern wir uns jetzt mal diesem Tag vor 2 Monaten. Ne? Was ist da die Vorgeschichte? Also wie kam es zu der Verabredung, die dann schließlich zum Überfall geführt hat?
Genau, also ich war auf der App gar nicht jetzt speziell, um mich nach irgendwas umzusehen, sondern ja, hatte die App offen und da wurde mir dann ein Profil angezeigt, das relativ nah war. Ich weiß gar nicht mehr, so 600 Meter entfernt und das kannte ich halt nicht. Und dann, ich glaube, also ich bin mir jetzt im Nachgang nicht mehr sicher, ich habe auch den Chat nicht mehr, dass ich es nachvollziehen kann, aber ich glaube, ich habe sogar das Profil selber angeschrieben. Die Person, die da sich gezeigt hat in dem Profil und ja.
Welchen Eindruck hat die Person gemacht? Also gab es ein Foto oder gab es Fotos?
Genau, also es gab ein Foto, da hat man die Person schon relativ gut drauf gesehen und dann haben wir geschrieben und dann habe ich eben auch noch nach mehr Bildern gefragt und dann hat die Person auch noch mehr Bilder von sich geschickt, wo man das Gesicht in verschiedenen Situationen, also irgendwie an der Bahn oder draußen, also auf der Straße irgendwie
also
Fotos.
So Alltagsfotos sozusagen.
Genau, gesehen hat und das war immer die gleiche Person, die Qualität der Bilder war auch wirklich gut und das ist dann für mich immer so ein Zeichen, dass das eine echte Person ist, also dass das jetzt nicht irgendwie ein Fake-Profil ist. Und genau, dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und uns relativ kurzfristig verabredet. Und ich glaube, kurz vor dem Treffen hat dann die Person noch gefragt, ob sie noch einen Freund mitbringen kann. Und dann habe ich gedacht, ja, ist jetzt auch fein für mich. Aber ich habe dann auch schon so kurz vor dem Treffen gemerkt, ach, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie, ob das jetzt auch so passt oder ob da jetzt überhaupt irgendwas passieren wird. Und habe, glaube ich, sogar auch noch gedacht, ach, ich weiß nicht, soll ich den doch wieder absagen? Und genau.
Und das sollte bei dir zu Hause stattfinden, ne? Oder?
Genau, also das klingt für Außenstehende auch immer irgendwie komisch, aber das ist einfach so in dem queeren oder gerade vor allem schwulen Dating einfach so gang und gäbe, dass man sich immer mal wieder auch zu Hause bei Leuten trifft direkt und da war das jetzt auch der Fall und dann sind diese zwei zu mir gekommen und das waren auch wirklich die beiden, die auf den Fotos zu sehen waren. Also der, mit dem ich geschrieben habe, hat mir dann auch noch von beiden ein gemeinsames Foto geschickt, wo beide zu sehen waren. Und das waren auch dann die beiden. Und das war dann für mich auch schon so ein auch nochmal so ein Zeichen von, okay, das sind die auch wirklich und dann schon darauf vertrauen, dass da jetzt nicht irgendwie da eine andere Intention dahinter ist.
Also du hast dann die Tür aufgemacht und da standen die oder wie ist das dann konkret abgelaufen?
Genau, ich habe die Tür aufgemacht und sie sind dann die Treppe hochgekommen, dann habe ich die beiden schon gesehen.
Okay.
Und ich habe bei mir in der Wohnung so einen kleinen Flur, Eingangsbereich, wo dann die Türen so von abgehen. Und ich hatte die Tür zum Wohnbereich zu, mit Absicht. Und genau, um halt einfach erstmal zu gucken, okay, passt es? Und es ging dann alles relativ schnell. Also die haben dann die Wohnungstür zugemacht. Wir waren dann eben in diesem kleinen Vorraum zu dritt. Und dann wir haben dann kurz gesprochen und dann hat mir der eine, mit dem ich geschrieben habe, relativ schnell das Handy aus der Hand gerissen und da war ich schon so perplex, weil ich nicht verstanden habe, was passiert jetzt und habe dann aber im nächsten Moment so einen Notfall, so eine Alarmbereitschaft gehabt, weil ich dann dachte, Mist, der hat jetzt mein Handy und da sind ganz viele Dateien drauf und die Nummern von meinen SchülerInnen und Arbeitskontakte einfach an sich und natürlich Dateien für Social Media und was auch immer. Und ich brauche das, was ist jetzt, wenn die jetzt mit dem Handy rausrennen, ne? Mhm. Das war so mein erster Gedanke. Und dann habe ich halt versucht, das Handy dem wieder aus der Hand zu reißen, natürlich ohne Gewalt, ich bin nicht gewaltvoll. Aber das hat dann den anderen dazu ja anscheinend so provoziert oder das hat der für sich als Grund genommen, dann ja auf mich einzuschlagen. Und das ging alles so schnell, dass ich das gar nicht realisiert habe, was jetzt gerade Phase ist einfach. Also
was heißt, wo hat er dich getroffen?
Also ich stand mit dem Rücken zur Tür, zum Wohnbereich und der hat, glaube ich, mit der linken oder rechten Faust, es ist auch egal, eigentlich hat der auf meine Backe und Schläfe eingeschlagen und ich war dann wie betäubt einfach danach, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte.
Also im Schockmodus sozusagen.
Ja, ja, total und das ging alles so schnell, dass ich, und das war, wie gesagt, das war innerhalb der, die sind reingekommen, das war innerhalb der ersten Minute ist das alles passiert. Also das ging so schnell.
Hast du geblutet? Also ist das Auge, war das dann geschwollen? Wie schwer warst du verletzt dann?
Ja, also also meine Backe ist dann unheimlich angeschwollen und ich habe dann so einen pochenden Schmerz gemerkt. Meine Zähne haben auch wehgetan. Also es war so auf die Backe und auf die rechte Gesichtsseite. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe jetzt, glaube ich, gesagt, dass es so 3 Schläge, glaube ich, waren. Das, vielleicht waren es auch 2, vielleicht waren es auch 4. Da hat wirklich so hintereinander mehrfach geschlagen. Bis er sich dann irgendwie beruhigt hat und der andere hat währenddessen schon gesagt, nein, lass das und das muss nicht sein und so, das hab ich noch so wahrgenommen, aber ich glaube, ich habe mich auch nicht mal selbst verteidigt, weil ich einfach so, ich war wirklich wie so versteinert und dann ab dem Zeitpunkt wusste ich einfach gar nicht mehr, was jetzt passieren wird war natürlich wahnsinnig eingeschüchtert, weil ich nicht wusste, was sie noch fähig sind, was sie auch von mir jetzt wollen. Und dann sind die einfach an mir vorbei in meine Wohnung, ohne zu fragen, ohne irgendwas, sind durch die Tür durch. Und dann war eben schon die erste Frage, ob ich Bargeld hätte und ich soll ihnen jetzt Geld geben. Ich hatte einen 10-Euro-Schein, ich habe immer recht wenig Bargeld bei mir. Und ja, also haben dann nach Karten gefragt, ich sollte dann meine Karten rausgeben, meine Pins, mehrere und Passwörter, also sie hatten ja dann mein Handy auch und haben dann eben versucht, Also ich wurde dann festgehalten in der Wohnung.
Also und auch, wurdest du auch gefesselt oder haben die dich irgendwie auf den Stuhl gesetzt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also gefesselt wurde ich zum Glück nicht. Ja. Das war, glaube ich, mal kurzzeitig zwischendurch die Idee, aber das haben sie zum Glück nicht gemacht. Aber ich sollte mich dann dort auf im Wohnbereich dann eben an den Tisch setzen, auf einen Stuhl, und da sollte ich dann auch erstmal sitzen bleiben. Und die beiden haben sich dann aufgeteilt, also die Person, die mich geschlagen hat, die ist bei mir in der Wohnung geblieben. Mhm. Und der andere Täter ist dann eben rausgegangen und hat versucht, Geld abzuheben mit meiner Bankkarte. Und ich hatte da auch schon einfach Angst, weil der bei mir geblieben ist, war einfach unberechenbar. Der war auch einfach sehr gewaltbereit und ist sehr schnell laut geworden und hat Gewalt angedroht. Und der andere hat den so ein bisschen zurückgehalten. Und als er dann die Wohnung verlassen hat, wusste ich einfach nicht, also ich konnte halt, also ich habe dem alles zugetraut. Und ich durfte mich dann eben nicht bewegen. Ich saß auch nur da, das war auch total beschämend, ich saß auch nur da einfach in Boxershort und T-Shirt, und dann, ich habe also ich wollte mir dann einen Kühlakku aus meinem Kühlschrank holen, dass ich zumindest weil die Backe ist so unfassbar angeschwollen, dann, dass ich die zumindest ein bisschen kühlen kann. Und das wurde mir verwehrt, ich durfte dann auch nicht frei in der Wohnung laufen, und der andere Täter hat mir dann eben zum Glück den Kühlakku gegeben, also solche Sachen. Aber der saß dann vor mir, dann hatten die eben Zugang zu meinem Handy, haben dann eben auch gesehen, was ich beruflich mache, haben mich davor sowieso schon beleidigt, und fanden mich total eklig und weil ich schwul sei, und haben dann darüber auch viel gefragt, und ob ich schon immer wusste, dass ich schwul bin, und das ist eklig, und das ist ja gegen die Natur irgendwie. Und als sie dann aber auch noch die Videos gesehen haben und gesehen haben, dass ich mich schminke, wir haben ja dann auch alles durchwühlt.
Mit High Heels und das, was du alles gesagt hast, deine Augen.
Genau. Ja. Also das haben sie eben dann auf Social Media gesehen, aber dann natürlich auch in meiner Wohnung, haben alle Schränke durchwühlt und haben dann die High Heels, die Pailletten-Outfits, wie auch immer, das Make-up gesehen. Und sind dann noch ausfälliger geworden und haben mich queerfeindlich einfach beleidigt und gedemütigt. Und das war für die, glaube ich, so Teil des Spiels, weil sie einfach wussten, dass da die Leute, die auf den Apps sind, einfach ein einfaches Ziel sind. Man kann sich schnell mit denen verabreden. Und in meinem Fall war es dann halt einfach nochmal extremer, weil ich halt nicht nur in Anführungszeichen ein schwuler Mann bin, sondern eben queer bin und eben auch femininer gekleidet bin teilweise. Und das war für sie einfach noch unverständlicher, und dementsprechend war dann der Hass noch größer irgendwie.
Wie hat sich der gezeigt? Also in Beschimpfungen, in Worten oder auch irgendwie anders noch? Wie hast
du? Ja. Ja, also Beschimpfungen, wollten mich nicht anfassen, auch Gegenstände in meiner Wohnung oder Sachen, die ich zuvor schon angefasst habe, wollten sie dann nicht mehr anfassen, weil sie sich so geekelt haben von mir und haben auf meinen Boden gespuckt, haben mich behandelt, als wäre ich irgendwie der letzte Dreck. Und ich habe dann, ich weiß nicht, für mich hat sich während des Ganzen so ein Schalter umgelegt, und ich hatte auf einmal so eine Klarheit, weil ich irgendwie aus dieser Situation so heil wie möglich irgendwie wieder rauskommen wollte, habe ich dann relativ schnell von Anfang an, als sie da waren, versucht, alle, die dann, also je nachdem, wer dann in der Wohnung auch war zu dem Zeitpunkt, die dann in Gespräche zu verwickeln, auf sie einzureden, Mitleid zu erwecken.
So wie so ein Überlebensmodus, wenn man so will.
Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Und das war aber auch so ein bisschen so wie so auf so einem Autopilot, weil ich dann gar nicht so viel drüber nachgedacht habe. Ich wollte auch nicht so viel weinen. Also ich hatte, an einer Stelle hatte ich dann auch mal kurz eine Panikattacke, wo ich mich dann selber versucht habe, wieder runterzubringen über die Atmung, einfach weil sie dann auch von mir als Geisel gesprochen haben und so weiter. Und
ist es richtig, dass irgendwann auch ein Dritter dazu kam?
Ja, also ich wollte einfach nicht, dass sie über mir stehen und dass sie mich als Opfer sehen, sondern dass es auf Augenhöhe irgendwie stattfindet, und habe dann eben darüber viel geredet und auch versucht, gleichzeitig Informationen über die zu gewinnen, dass, falls ich da unbeschädigt rauskommen sollte aus der Situation, dass ich der Polizei einfach so viele Informationen wie möglich geben kann. Und genau, der andere war dann eben unterwegs, der ist zwischenzeitlich auch wiedergekommen. Das hat dann alles nicht funktioniert mit der Karte, meine PIN hat nicht funktioniert. Ich muss dazu noch sagen, für den Kontext, dass mir zuvor, 2 Wochen zuvor, der Geldbeutel geklaut worden ist und ich deshalb dann auch neue Karten bekommen habe und auch neue PINs. Und ich weiß nicht, also entweder war die PIN noch nicht freigeschaltet oder ich habe aus Versehen die PIN von einer anderen Karte ihm gegeben für die Karte, die er dann hatte, und das hat aber alles nicht funktioniert und war zu kompliziert für die. Und dann ist er auch irgendwann wieder zurückgekommen, und währenddessen hat eben der mich festgehalten hat dann noch einen dritten Mann angerufen und hat halt eben, das klang dann auch so, als sie so miteinander telefoniert haben, so, ja, so, sie ist so, als würden sie jetzt gerade so bei mir zu Besuch sein und er soll doch jetzt noch vorbeikommen. Und dann ist der auch noch gekommen, und als ich das mitbekommen habe, dass der jetzt noch jemanden anruft und noch eine Person dazukommen soll, dachte ich natürlich auch, großer Gott, was soll jetzt noch irgendwie, also was passiert jetzt, wenn jetzt noch ein Dritter kommt und der ist vielleicht auch noch gewaltbereit. Ich weiß ja nicht, was die noch alles machen oder zu was die noch fähig sind. Und dann waren die wirklich zeitweise zu dritt dann in der Wohnung und haben dann versucht, über mein Online-Banking Geld zu überweisen. Das haben sie dann auch geschafft. Mhm. Und ja, also ich sollte an einer Stelle, hat mir der mich festgehalten hat, hat mir dann noch angedroht, ich soll Kokain nehmen. Da dachte ich auch, scheiße, was ist, wenn ich jetzt noch unter Drogen gesetzt bin, dann habe ich überhaupt gar keine Kontrolle mehr über die Situation. Dann, weil ich habe auch noch nie Kokain genommen oder überhaupt harte Drogen. Ich weiß nicht, wie mein Körper darauf reagiert. Und genau, und dann haben sie Klebeband bei mir in der Wohnung gefunden, haben dann damit irgendwie rumhantiert. Dann dachte ich auch schon, was ist jetzt, wenn der mich hier festbindet? Und also lauter so Sachen. Und ich glaube, es hat dann wirklich geholfen, dass ich mit allen dreien dann viel gesprochen habe. Ich habe dann auch irgendwann angefangen zu sagen, ja, also ihr habt jetzt ja das Geld überwiesen und ich müsste dann demnächst auch langsam los, weil ich muss ja dann noch ich muss ja dann noch Gesangsunterricht geben und also habe das denen dann alles erzählt und habe versucht, so viel wie möglich auf die einzureden, auch so vernünftig auch zu bleiben, so weit man das in dieser absurden Situation sein kann, weil für mich hat sich das alles angefühlt von Anfang bis Ende wie ein schlechter Film.
Ja.
Also bis heute auch noch. Und dann der dritte ist dann irgendwann wiedergegangen und dann waren nur noch die zwei, die zum Beginn auch schon bei mir waren dann eben noch dort. Und dann habe ich auch da wieder weiter auf sie eingeredet. Und irgendwann hat mir der eine meinen Hausschlüssel, also mein Schlüsselbund wieder zurückgegeben. Dann dachte ich schon mal, okay, schon mal ein Check irgendwie für mich so gedanklich. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal meinen Schlüssel wieder. Und dann haben sie mir wirklich mein Handy wieder ausgehändigt, haben mir das gegeben. Und ich bin mit denen noch zur Wohnungstür gegangen. Und dann sind die einfach gegangen, als wäre nichts passiert.
Das wäre wirklich skurril.
Und ja, es ist wirklich absurd. Und dann sind die wirklich gegangen. Ich habe die Tür zugemacht und zugesperrt. Und mein erster Impuls, und das ist so faszinierend, wie das Gehirn auf solche Extremsituationen dann reagiert. Mein erster Impuls war wirklich, also okay, also die haben mir jetzt alles wieder zurückgegeben. Sie haben jetzt augenscheinlich erstmal nichts mitgenommen, nichts geklaut. Sie haben mich am Anfang ja nur so ein bisschen geschlagen. Also da hat schon mein Hirn schon versucht, alles wieder so runterzureden.
Also so zu und relativieren runter zu regulieren. Im Grunde.
Genau. Und dann war mein erster Gedanke so, kann ich jetzt überhaupt den Notruf anrufen? Ist das jetzt ein Fall für den Notruf? weil die sind jetzt ja auch wieder gegangen und so schlimm, in Anführungszeichen, war es ja nicht.
Und hast
und das
gemacht?
War aber unfassbar schlimm, ja. Und ich habe dann, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ich glaube, ich habe sogar tatsächlich als allererstes die Bank angerufen, um denen sofort mitzuteilen, dass sie den Betrag wieder zurückholen sollen, weil es war eine Echtzeitüberweisung und nicht, dass sie dann sofort rausgeht. Und dann ist das Geld weg, weil das war wirklich viel Geld. Und dann habe ich als nächstes die Polizei, also als das dann abgeklärt war und das schon mal, dass die schon mal parallel arbeiten konnten, habe ich dann eben die Polizei angerufen, weil ich wusste, dass die sehr schnell da sein wird. Habe die Polizei angerufen und dann kamen auch, also das ging alles innerhalb von einer Viertelstunde, hatte ich eben die Bank angerufen und die Polizei kam dann auch schon. Kamen dann zwei StreifenpolizistInnen, den habe ich, also am Telefon habe ich natürlich dem Notruf schon alles geschildert oder so, grob alles geschildert, dann natürlich den PolizistInnen, den StreifenpolizistInnen nochmal. Und dann kam eben auch nochmal später ein Ermittler, der mich dann mit auf die Wache genommen hat. Und dann habe ich eben auch nochmal 2-3 Stunden alles zu Protokoll gegeben. Also es war ein unfassbar langer Tag dann.
Und war das eine gute Erfahrung? Also sind die auch gut mit dir umgegangen? Haben sie alles ernst genommen?
Ja, also ich muss da wirklich den PolizistInnen, die da an dem Tag bei mir waren, wirklich sagen, meinen Dank aussprechen, weil die wahnsinnig respektvoll und höflich und freundlich mir gegenüber waren. Es war auch der Streifenpolizist, der zu mir gesagt hat, sie haben überhaupt gar keine Schuld, sie müssen sich überhaupt nichts vorwerfen. Ach, Entschuldigung, da ich, wenn ich das schon wieder sage, dann werde ich schon wieder so emotional, weil das einfach für mich, das hat in dem Moment so gut getan und hat mir so eine Last auch irgendwie abgenommen, weil das der ganze Vorfall so beschämend für mich war. Und ich saß an dem Tisch, an dem ich saß, gegenüber von dem Tisch an der Wand hängen Bilder von FreundInnen und von Familie und lieben Menschen einfach. Und ich habe diese Bilder während des ganzen Vorfalls gesehen und habe mir die ganze Zeit gedacht, was denken die jetzt von mir, wenn die das jetzt hören und wenn die das mitbekommen, weil ich werde dann natürlich drüber sprechen und habe mich so geschämt und deswegen hat es so gut getan, das dann von dem Streifenpolizist zu hören. Und genau, dass ich keine Schuld habe und das haben dann auch alle anderen auch gesagt. Ich bin von Anfang an ernst genommen worden. Da wurde gar nichts in Frage gestellt. Sie haben dann auch relativ schnell gesagt, dass das gerade so eine Serie ist, dass sie da wirklich Probleme mit haben, mit unterschiedlichen Leuten. Also das sind nicht immer nur die gleichen Täter und dass es immer wieder jetzt vorfällt, gerade in der letzten Zeit und dass sich das häuft und sehr gewaltvoll auch ist. Und ja, auch im Verlauf der Vernehmung, es war wirklich alles sehr respektvoll und haben auf mich geachtet.
Also erstmal muss ich sagen, auf der einen Seite war da Scham, auf der anderen Seite finde ich das schon auch faszinierend. Du hast von diesem Moment der Klarheit gesprochen, dass in dem Moment, wo wir Lebensgefahr spüren, dann Dinge in Gang gesetzt werden, dass du dann diese Augenhöhe hergestellt hast. Das ist ja alles nicht selbstverständlich, die Gespräche geführt hast, die dann ja offensichtlich auch dazu geführt haben, dass du dich irgendwie aus dieser Situation befreien konntest. Ich frage mich trotzdem, du hast es angesprochen, dann kamen noch die Verhöre, beziehungsweise die Gespräche, die Aussagen, die du gemacht hast. Ich stelle mir vor, wie das ist, sowas zu erleben. Wie und wo hast du dann die Nacht verbracht?
Ich habe tatsächlich von Tag 1 an, bin ich in meiner Wohnung geblieben, habe in meinem Bett geschlafen, auf dem auch die Täter waren, auf dem auch in der Wohnung, die sich ja breit gemacht haben und ausgebreitet haben.
Hattest du keine Angst, dass die zurückkommen?
Doch, auf jeden Fall. Also Angst und Paranoia davon waren dann die nächsten Tage auch geprägt. Und ich wollte nicht, um jetzt irgendjemanden das zu beweisen oder dass ich stark bin, darum ging es gar nicht, sondern mir ging es wirklich einzig und allein ich bin da relativ rational dann rangegangen, habe gesagt, okay, ich weiß, ich werde jetzt nicht schnell eine andere Wohnung finden in Berlin. Berlin ist sowieso der Wohnungsmarkt überlaufen. Ich kann faktisch jetzt nicht aus dieser Wohnung raus, selbst wenn ich jetzt auch ein paar Tage dann zu jemand anderem gehe, wenn ich zurückkomme, das Gefühl bleibt ja das gleiche, das bleibt ja in diesem Raum erstmal, das ist diese Energie bleibt ja erstmal da. Und ich habe dann ganz klar für mich gesagt, okay, ich möchte da bleiben, weil ich eben nicht eine Angst gegenüber der Wohnung entwickeln möchte. Und das ist am Ende des Tages meine Wohnung, das ist ja auch meine Wohnung. Ich möchte mich da ja auch wieder wohlfühlen. Und ich mag auch meine Wohnung so wie sie ist und wie ich sie mir eingerichtet habe und alles. Und das ging tatsächlich erstaunlich gut. Also ich konnte tatsächlich durchschlafen. Aber ich hatte natürlich auch immer wieder Angst, dass sie zurückkommen. Und um Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, habe ich dann auch noch in der Nacht des Vorfalltages habe ich dann auch noch Pfefferspray bestellt und mir einen Schlüsselalarm bestellt. Das ist so ein, den kann man so ziehen und dann kommt ein ganz hoher, lauter Ton, um eben Menschen abzuschrecken, egal ob das jetzt bei mir in der Wohnung ist oder wenn ich unterwegs bin. Und das hat mir schon mal so ein Sicherheitsgefühl gegeben. Ich habe dann auch von Tag 1 an mein schärfstes Messer aus der Küche genommen und neben mein Bett gelegt, einfach weil ich nicht wusste, was passiert, was ist, wenn die nochmal kommen und versuchen einzubrechen oder mir Angst machen wollen, dann bin ich einfach gewappnet. Und ich weiß, ich kann dann sofort die Polizei rufen, die ist innerhalb von wenigen Minuten da. Also das hat mir schon alles Sicherheit gegeben. Trotzdem war ich natürlich paranoid. Also ich bin am nächsten Tag direkt zum Unterrichten gegangen. Und ich habe auf dem Weg hin in der Bahn, auf der Straße, ich habe ständig Männer gesehen, die irgendwelche Merkmale der Täter haben, sei es jetzt irgendwie, was das Aussehen betrifft oder sei es, was sie anhatten oder auch nur so kleine Details. Also und das war so krass für mich, weil ich die ganze Zeit dann mich umgeguckt habe. Ich habe auch Leute ständig angestarrt, weil ich dachte, ist das der jetzt oder ist das nicht? Dann waren es, ich habe die Täter auch dann nicht gesehen, aber es ist trotzdem, das Gehirn ist dann in so einem Überlebensmodus und ich war auch wirklich ich glaube, es waren so die ersten anderthalb, zwei Wochen nach der Tat war ich auch wirklich, bin ich durch meinen Alltag gegangen wie ein Roboter. Also ich bin aufgestanden, das war alles so mechanisch, aber das hat mir so viel Sicherheit wieder gegeben, weil ich wollte eben meinen Alltag wieder etablieren. Ich wollte wieder so eine Normalität etablieren, so schnell wie möglich, obwohl das alles so absurd war. Ne?
Ich will mir mein Leben, ich will mir meinen Alltag, ich will mir meine Wohnung, ich will mir all das nicht nehmen lassen. Das,
genau.
Das höre ich da so raus. Du bist ja dann auch relativ schnell in die Öffentlichkeit gegangen mit dem, was dir passiert ist. Erzähl mal, was ging da in dir vor? Aus welchem Impuls heraus hast du das gemacht?
Der Vorfall war an einem Dienstag und ich bin an einem Donnerstag danach, also zwei Tage später bin ich aufgewacht und mein erster Impuls war, okay, ich möchte das in einem Video festhalten. Und selbst wenn es nur für mich ist, ich möchte es einfach festhalten. Ich habe aber auch da schon den Impuls gemerkt, okay, ich möchte dieses Video eigentlich öffentlich machen, weil mir hat die Polizei ja schon gesagt, dass das gerade eine Masche ist, dass das viele Menschen betrifft. Und das war wirklich ganz, ganz schlimm, was da passiert ist. Und ich möchte, dass niemand das erlebt, was mir da widerfahren ist, weil das einfach, also an sich schon allein dieser Überfall, aber dass das auch noch in der eigenen Wohnung stattfindet, ist einfach ganz schlimm. Und das muss wirklich niemand erleben müssen. Und ich habe dann an dem Donnerstag früh, ich habe mich nicht mal umgezogen, das war noch in meinem Schlafanzug, direkt so nach dem Aufstehen habe ich dieses Video aufgenommen, einfach weil ich das da für mich in der Situation festhalten wollte und habe dann im Laufe des Tages für mich auch in Absprache mit meinem Management das dann entschieden, dass wir das dann veröffentlichen werden und ich habe das dann am nächsten Tag hochgeladen auf den verschiedenen Plattformen und ich habe dann auch im Vorfeld schon gesagt, okay, sobald es online ist, werde ich die Apps schließen und ich bin dann selber nicht mehr online. Also mein Management hat dann so ein bisschen das Monitoring übernommen, weil ich einfach nicht wusste, was dann passiert, ob das viele Leute erreicht, wenige Leute, darum ging es mir gar nicht, aber was dann die Reaktion auch darauf ist, weil es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die Victim Blaming und Victim Shaming betreiben und das wollte ich mir einfach nicht geben. Ich wollte einfach das veröffentlichen, dass mögliche potenzielle betroffene Personen gewarnt sind davor, dass das einfach gerade, dass da gerade eine Serie stattfindet und dass sie gewarnt sind Und im Bestfall kann ich sie dann auch noch schützen. Und zum anderen aber auch, weil die Täter von mir Videos gemacht haben und ich nicht wusste, was die mit denen machen werden, ob die die online stellen und das einfach wahnsinnig erniedrigend ist für mich, dann in so einer Situation so gefilmt zu werden, wollte ich denen auch den Wind aus den Segeln nehmen und die Flucht nach vorne antreten und sagen so, hey, ihr wart zwar in meiner Wohnung, ihr habt mich geschlagen, ihr habt mich gedemütigt, aber ich lasse mir das jetzt nicht von euch nehmen und möchte euch da diese Kraft nehmen, die und diese Überlegenheit, die ihr da in dem Moment gespürt habt, das geht überhaupt nicht.
Erstmal Respekt dafür, dass du diesen Weg gegangen bist und ja, dir dein Leben nicht nehmen lassen wolltest, so wie du es gerade auch geschildert hast. Und auch in dem, dass du sagst, ich lasse mich nicht beschämen, ich gehe jetzt selbst nach vorne, ich gehe jetzt selbst raus. Die Frage ist ja auch, und wenn du das so beschreibst mit dem Messer neben dem Bett, man fragt sich ja, was ist denn jetzt mit den Tätern? Du sagst ja, die Ermittlungen laufen noch, ne? Du sollst und willst auch nichts Näheres zum Stand der Ermittlung sagen oder auch zum Aussehen der Täter und so weiter, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Aber wie wichtig ist es dir, dass die Täter schnell gefasst werden?
Absolut wichtig, weil, also als sie bei mir waren, hat sich das für mich so angefühlt, als wäre das jetzt nichts, was sie jetzt gerade mal so spontan entschieden haben, sondern das war schon, es war schon nach System und die wussten schon, was sie da machen. Das hat sich für mich so angefühlt, als wäre ich nicht die erste Person gewesen und das ist mir auch die Tage danach erst so bewusst geworden. Ich wurde ja nicht ausgewählt, weil ich Leopold bin, sondern ich wurde halt ausgewählt, weil ich da halt zufällig auf dieser App war. Hätte ich dieses Profil nicht beantwortet oder wäre da nicht drauf eingegangen, dann hätte das jemand anderes gemacht. Und das war für mich so ein schlimmes Gefühl zu wissen, okay, das hätte jetzt auch jemand anders treffen können und das hat wahrscheinlich auch schon andere getroffen und das wird wahrscheinlich auch noch andere treffen. Und das ist so schlimm einfach, dass ich wünsche das niemanden. Niemand sollte sowas erleben müssen, egal welches Geschlecht, egal welcher Mensch das ist.
Absolut.
Ob queer oder nicht queer, das ist vollkommen egal. Niemand sollte sowas erleben müssen. Und deswegen war mir das einfach ganz wichtig, das öffentlich zu machen und darüber zu sprechen, weil da auch einfach zu wenig drüber gesprochen wird. Und man weiß es auch von Berichten, von Statistiken, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist. Mir haben auch Leute auf Social Media geschrieben, die selber auch betroffen sind, dass sie sich selber nicht getraut haben, sich an die Polizei zu wenden und mit Familie und FreundInnen darüber zu sprechen. Und ich finde das ganz schlimm, da sollte sich niemand für schämen müssen. Aber es ist einfach ich habe diese Scham selber gespürt und gefühlt. Und ich kenne dieses Gefühl und ich kann das zu 100% nachvollziehen. Und deshalb ist es einfach ganz wichtig, darüber zu sprechen. Und ja.
Wenn du das sagst, wie nimmst du denn persönlich gerade insgesamt das gesellschaftliche Klima wahr, auch gerade queeren Menschen gegenüber?
Ist schlecht. Also wirklich, da möchte ich gar nicht irgendwie um den heißen Brei herumreden. Es ist schlecht und es wird auch gerade immer schlimmer. Die gesellschaftliche, also in der Gesellschaft lädt sich gerade wieder so ein Hass auf und dass man wieder auf Menschen zeigt, egal ob das jetzt queere Personen sind, ob das Frauen sind, ob das BPOC sind, ob das Leute sind, die eine andere Religion verfolgen, an was anderes glauben, einfach dass Leute einfach wieder bereiter sind, Hass zu zeigen und Leute wieder vorzuverurteilen. Und ich hatte das Gefühl, so vor ein paar Jahren, auch noch so vor der Pandemie, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind, dass sich auch politisch gesehen, also rechtlich gesehen, hat sich so viel da auch getan, auch mit der letzten Bundesregierung. Und dass das jetzt alles wieder so befeuert wird und wir so einen Rückschritt auch gerade wieder gehen. Also gesellschaftlich wie auch politisch, das ist wirklich ein Armutszeugnis in Deutschland, in Europa, aber auf der ganzen Welt.
Ich hab so den Eindruck, vielleicht täusche ich mich, aber dass du auch davon lebst, vielleicht auch künstlerisch so eine gewisse Euphorie dem Leben gegenüber auch zu empfinden. Ja, um auf Ideen zu kommen, um auch als Künstler aus dir rauszugehen, um da du selbst zu sein. Ringst du gerade auch etwas damit, dir diese positive Grundhaltung dem Leben und der Gesellschaft gegenüber zu bewahren?
Nein, nee, in zu keinem Moment, weil ohne diese Positivität, ohne die Hoffnung kommen wir einfach nicht weiter. Sonst bleiben wir auf der Stelle oder gehen eben noch mehr zurück. Und auch jetzt in dem Kontext mit dem Vorfall, das war ganz schlimm für mich und das ist für Betroffene einfach ganz, ganz schlimm und wahnsinnig schlimm. Aber ich möchte nicht durch die Welt gehen mit diesen Gedanken, dass ja jetzt an jeder Ecke Gefahr drohen kann. Und ich möchte auch nicht Menschen gegenüber misstrauisch sein. Mhm. Die Täter, das sind wenige, die sind auch Teil der Gesellschaft, die sind da. Aber wir sind einfach viel mehr und wir können auch als Gesellschaft einfach noch so viel mehr sein. Wir sind so unterschiedlich alle, so vielfältig und das sollte kein Nachteil sein, sondern wir sollten das alles als Stärke nutzen. Und das haben wir auch schon getan in der Vergangenheit und da hat das auch gut funktioniert. Und da sollten wir einfach draus lernen, dass wir da einfach wieder mehr mitmachen sollten mit dem, was wir alle haben und was wir können und dass wir uns gegenseitig unterstützen und füreinander da sind und nicht gegeneinander kämpfen.
Du, das klingt alles total kraftvoll, wie du das so sagst und auch vermittelst. Nochmal, das ist ja erst 2 Monate her. Wirst du jetzt psychologisch begleitet? Hast du da eine professionelle Betreuung? Fühlst du dich aufgefangen mit all dem?
Ich habe da mit FreundInnen drüber gesprochen. Ich habe für diese Woche, also ich hatte Freitag direkt nach dem Dienstag, an dem Freitag in der gleichen Woche noch ein Gespräch mit einer Psychologin, hatte auch noch ein Nachfolgegespräch und kümmere mich jetzt selber auch noch um eine Therapie, dass ich auf jeden Fall einen Therapieplatz bekomme. Es gibt zum Glück auch die Notfallnummer 116 117, an die man sich wenden kann. Es gibt ambulante Hilfe, die man sich kurzfristig holen kann. Das werde ich wahrscheinlich auch noch in Anspruch nehmen. Aber ich möchte auf jeden Fall versuchen, noch eine Therapie zu bekommen. Ich habe auch noch eine somatische Therapie ausprobiert. Das war auch sehr krass für mich, aber das hat auch sehr gut geholfen, um einfach, weil, also durch das Sprechen, das hilft natürlich schon sehr viel mit FreundInnen, auch natürlich jetzt hier darüber zu sprechen. Das hilft total viel, um das rauszubekommen, sowohl gedanklich als auch körperlich. Aber das wird mich einfach noch lange begleiten und da möchte ich auch auf jeden Fall noch professionell dran gehen. Das ist halt einfach so eine Sache, kann lange dauern, bis sowas genehmigt wird. Mhm. Und auch da muss ich sagen, mir geht es jetzt in dem Zusammenhang noch gut damit, aber es gibt ganz viele Menschen, die einfach die so einen Vorfall vollkommen aus der Bahn wirft oder werfen kann. Und dann hat man überhaupt, also A, überhaupt nicht die Kraft, darüber zu sprechen, sich überhaupt jemanden anzuvertrauen, auch Personen, die man kennt. Aber B, dann sich dann in der Situation auch noch professionelle Hilfe zu holen, das ist schier unmöglich. Und da würde ich mir einfach in Zukunft wünschen, dass da Leuten besser geholfen wird. Es gibt auch Unterstützungs-, ne, wie den Weißen Ring, also Opferschutz, Opferhilfe. Auch Maneo gibt's in Berlin. Das ist auch eben eine Initiative, ein Verein, der eben auch Betroffene, gerade auch queere Betroffene, schwule Männer auch unterstützt. Aber das ist also es gibt diese Hilfe und diese Möglichkeiten, aber es ist manchmal eine sehr, sehr große Brücke, eine sehr, sehr große Überwindung da zwischen dem Vorfall und dann sich bei jemandem melden.
Und wenn wir zum Ende nochmal zu dir, vor allem zu dir kommen, mit den Erfahrungen, die du bisher so im Leben gemacht hast, mit all dem, worüber wir heute schon gesprochen haben. Wenn du alles zusammennimmst, was ist dir heute im Leben wichtig?
Mir ist heute im Leben wichtig, mein Leben zu leben und zu genießen, so wie es ist und einfach das Beste aus jedem Tag zu machen und gleichzeitig aber auch Leute zu ermutigen, für sich einzustehen und sich nicht zu verstecken, sich nicht zu verstellen, weil wir sind nur gemeinsam stark und ich merke das auch jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich für Leute singe, wenn ich überhaupt darüber spreche, aber auch überhaupt an sich über Empowerment spreche, dass mir das auch wieder so viel gibt, dass auch Leute mir rückmelden, so das hat ihnen so gut getan und oder der Song hat ihnen in dem Moment geholfen. Deswegen nenne ich auch meine Musik Queer Power Pop, weil ich einfach Leute dazu ermutigen möchte, zu sich selber zu stehen und mir selber gibt das dann auch einfach wieder so viel und das möchte ich auch weiterhin genauso machen und meinen Impulsen folgen. Das hat mir jetzt sehr gut geholfen nach dem Vorfall und ich kann wirklich alle, die sowas Ähnliches auch erlebt haben, nur dazu ermutigen, geht raus, sprecht mit Leuten darüber, vertraut euch Leuten an, die ihr mögt, denen ihr vertrauen könnt, wendet euch an die Polizei, ihr müsst euch vor nichts schämen und genau, es ist einfach nichts, wovor man sich schämen sollte, weil das Leben ist einfach so kurz und wir sollten dass alle so leben können, wie wir das möchten.
Vielen Dank, Leopold, auch für dein Vertrauen und dir im Leben, auf der Bühne und auch mit deinem Engagement. Alles Gute.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Und das war Das wahre Leben, ein ARD-Podcast vom SWR. Vielen Dank auch an mein Team. Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Isabel Meyer, Produktion Joachim Baumann und Johannes Kabatnik. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr bis zur nächsten Folge auf der Suche nach anderen spannenden Podcasts seid, dann habe ich einen Tipp. Im Plus-Minus-Podcast geht's jede Woche um ein Wirtschaftsthema, das morgen vielleicht euren Alltag verändert. Von A wie Auto bis Z wie Zins. Die Plus-Minus-Hosts Anna Planken und David Alf sprechen jede Woche mit Experten und Expertinnen und machen euch zu Wirtschaftsinsidern. Die neuen Folgen erscheinen immer mittwochs bei ARD Sounds. Bis bald bei Das wahre Leben, und solltet ihr Kritik, Lob oder auch selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.